Und dann so diese Haltung zu sagen, es geht nicht darum, wer es war, sondern es geht darum, wie ist es dazu gekommen und was können wir machen, damit es nächstes Mal nicht mehr passiert. Man denkt sich so, mit Genuss ist jetzt hier gerade gar nichts, aber dieser Gedanke gefällt mir sehr gut. Find Comfort in Discomfort.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Und so im Alltag, dass du jetzt sagst, Mensch, wenn ich jetzt meine Freundin, die ich seit der Schulzeit kenne, erlebe, ne, die hat diese Erfahrung nicht. Und die würde jetzt sagen, Mensch, du denkst immer so an die Worst Cases. Ist das auch so? Oder würdest du eher sagen, du gehst da lösungsorientiert ran und denkst eher an die Lösungen, falls dann was passieren könnte? Also diese Szenarien denke.
Nee, also so krass in Szenarien denke ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bin an sich gut strukturiert und denke schon auch einfach 2, 3 Schritte voraus und habe immer so wie so einen Plan B. Das ist schon was, aber glaube ich, was auch, und da ist jetzt wieder die Frage, was war zuerst da, was vielleicht auch in meiner Persönlichkeitsstruktur schon auch liegt. Und da sind wir wieder bei diesem kleinen Controlletti, der ja seine Umgebung kontrollierbar machen will. Das liegt, glaube ich, in mir als Person schon ganz tief. Deswegen konnte ich vielleicht einfach sehr gut in der Luftfahrt ankommen, weil die halt gewissenhafte Leute suchen, wo sie wissen, die sind verantwortungsbewusst. So. Aber das schließt sich, finde ich, nicht aus, mit einer Lösungsorientierung und konstruktiv zu denken. Und was die Luftfahrt einem auch lehrt ist, und am Ende kommt es anders, als du es denkst und schult deine Improvisationsfähigkeit und deine Flexibilität extrem. Und da ist konstruktives Denken nicht wegzudenken.
Jetzt haben wir ja ganz viel über die Trainingssituation gesprochen. Wie ist das denn in so einer Realsituation? Hast du das mal miterlebt oder mal mit Teams irgendwie im Nachhinein zusammengearbeitet, die sowas miterlebt haben? Also was gibt es da so für Beobachtungen, die du gemacht hast?
Ja, ich habe natürlich viel auch mitbekommen, was passiert ist. Und also toi toi toi, mir sind in meinen 5 Jahren aktiven Fliegen nicht keine wirklich krassen Dinge passiert, zum Glück. Ich habe aber natürlich in den Trainings sehr viel gehört und man sieht da natürlich auch, wie angegriffen die Leute doch immer noch sind, auch im Nachhinein. Und das einmal auch im Doing zu verankern, also sowas wie ein operationelles Debriefing durchzuführen. Das habe ich selbst auch schon erlebt. Also wir hatten schon auch mal technische Schwierigkeiten, die vielleicht zur Aufruhr gesorgt haben. Ich bin da eine Person, die lässt sich da nicht so doll aus der Ruhe bringen, weil einfach ein sehr hohes Vertrauen gegenüber den Piloten da ist. Aber alles, was von der Norm abweicht, wird dann einfach standardmäßig auch gedebrieft und man kommt jetzt zusammen und bespricht und hört erst im Nachhinein, was die Piloten während des Flugs eigentlich für Herausforderungen hatten. So. Also da wird es einem dann schon auch mulmig und ich habe leider so die Angewohnheit, wie so ein Goldfisch die Dinge zu vergessen. Das ist vielleicht auch so ein gesunder Verdrängungsmechanismus.
Wenn ich jetzt mal so rausdenke aus der Luftfahrtbranche in andere Branchen rein, wo es vielleicht jetzt nicht so kritisch ist und gleichzeitig eine gesunde Fehlerkultur auch hilfreich sein könnte. Also wo Menschen vielleicht auch nicht die Pflicht haben, solche Trainings mitzumachen oder vielleicht auch gar nicht die Angebote haben, solche Trainings mitzumachen. Was würdest du denen mitgeben? Also was wären so, ich sag mal, 3 bis 5 Dinge, wenn sie die in den nächsten Tagen mal für sich reflektieren würden, anders machen würden, was wäre hilfreich?
Ich würde mitgeben, mal den Impuls, wie betrachte ich denn meine Kollegen und meine Kolleginnen? Also gehe ich vom Besten aus? Also gehe ich da erstmal vom Guten aus, im Sinne von, die Person hat das nicht absichtlich gemacht, die Person hat ihre guten Gründe, warum sie das so gemacht hat. Also so mein Menschenbild nochmal zu hinterfragen und weil ich glaube, das ändert ein Stück weit, wie ich auf die Person wirke und ob die Person vielleicht auch dadurch eher die Möglichkeit hat, mit mir darüber zu sprechen. Also ich finde, wir, und das ist angrenzend zum zweiten Punkt, wir alle sind selber der Anfang. dafür. Das heißt, wenn ich möchte, dass andere eine gute Fehlerkultur mittragen, dann muss ich damit anfangen, als Vorbild voranzugehen, selber vielleicht mal einzugestehen, ich habe einen Fehler gemacht oder, und das muss nicht immer unbedingt ein Fehler sein, sondern auch einfach mal, ich weiß es nicht. So. Zu sagen und auch zu reflektieren, was strahle ich denn aus? Strahle ich denn sowas aus, dass andere Leute da zu mir kommen könnten und das so sagen könnten? So. Und dann so diese Haltung zu sagen, es geht nicht darum, wer es war, sondern es geht darum, wie ist es dazu gekommen und was können wir machen, damit es nächstes Mal nicht mehr passiert. Also da vielleicht auch im Team einfach sich mal drüber unterhalten. Man kann ja auch einfach mal das Thema Fehler mit reingeben. Hey, was verbindet ihr damit? Und oft sind es natürlich eher unangenehme Emotionen, aber dann vielleicht auch das zu reframen und mal zu sagen, welchen neuen Blick können wir denn im Team auf Fehler werfen? Wo ist es denn gut, dass wir Fehler machen? Und wo müssen wir vielleicht auch Fehler machen? Also wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Manchmal muss man sich ja auch einfach ausprobieren und dann vielleicht auch zu definieren, ja, okay, es gibt vielleicht auch Fehler, die dürfen nicht passieren, aber am Ende sich wieder bewusst machen, wir sind Menschen und es passieren Fehler. Die Frage ist nur, schaffen wir es, da rauszukommen und nicht in das Blaming zu fallen? Also das finde ich so ganz wichtig. Und da sind wir wieder vielleicht auch bei psychologischer Sicherheit und das könnte abschließend ein Punkt sein, immer wieder sich neu zu fragen. Was kann ich heute dafür tun, dass wir in einer psychologisch sicheren Kultur leben? Und was kann ich an meiner Kommunikation und an meinem Wirken machen und drehen?
Psychologische Sicherheit im Team fördern? Ja, aber wie mache ich das konkret? Hierzu bieten wir aktuell für Mitglieder unserer Agile Soul Community exklusive Audiotrainings an. Hast du Lust, gemeinsam mit Suse, anderen Community-Mitgliedern und mir zu lernen, wie du psychologische Sicherheit im Team fördern kannst? Dann werde jetzt Mitglied unserer Community. Genieße exklusive Audiotrainings und tausche dich mit uns aus. Als Hörerin unseres Podcasts bekommst du 10% Rabatt auf das erste Jahr unseres Agile Soul Community Abos. Alle Details findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Wir freuen uns, gemeinsam mit dir zu lernen.
Gibt es Dinge, wenn du jetzt daran denkst, was du mitgenommen hast und gelernt hast, wo du sagst, es gibt Dinge, die kann ich trainieren?
Ja, Kommunikation. Also Feedback geben. Feedback nehmen. was kann ich noch lernen? Ich kann lernen, mit meinem Stress umzugehen. Ich kann vor allem lernen, wie ich ticke. Ich kann mich selber besser verstehen. Ich kann mein Handeln verstehen. Ich kann verstehen, wie Gruppendynamiken wirken, beispielsweise auch, ne? Also so sozial-psychologische Phänomene wie Groupthink oder sowas, ne? Ich kann einfach mein Wissen erweitern. Kann ganz viel lernen. Gut, Wissen heißt nicht immer, dass ich es umsetzen kann. Aber, und das würde ich auch sagen, von Jahr zu Jahr ist mein Wissen für die Dinge, damals, als ich selber noch geflogen bin, besser geworden. Klar, irgendwann habe ich Psychologie studiert und habe die Dinge nochmal von einer anderen Warte gesehen. Aber das ist dieser Wiederholungseffekt. Du kannst alles lernen. Und du musst es umsetzen, du musst es probieren. Und musst auch dir da vielleicht mal die Klatsche holen, dass es nicht funktioniert hat, aber dann musst du es nochmal machen.
Wie gehst du denn in solchen Extremsituationen mit dir und mit deinen Verhaltensmustern, deinem Stress um? Hast du da vielleicht so ein paar Beispiele, die es noch so ein bisschen plastischer machen?
Jetzt bei mir im Privatleben meinst du oder im beruflichen? Also wie kann ich Extremsituationen verstehen?
Wie auch immer du das für dich definieren willst und was du hier teilen möchtest, ne? Also es ist dir überlassen.
Ja, also ich denke, wenn wir von einer persönlichen Extremsituation sprechen, dann sind das ja selten einzelne Stunden, sondern vielleicht auch eher herausfordernde Zeiten im Leben, was ein Stück weit auch in Richtung Resilienz geht und wo ich einfach sage, ich habe für mich gelernt, es gibt Dinge, die sind einfach auch zu akzeptieren, so schmerzhaft die sind. Also dieser Resilienzfaktor Akzeptanz und gleichzeitig aber ein ungebrochener Optimismus. Also immer wieder zu sagen, das Das wird schon gut, das wird gut werden. Wenn es nicht heute so ist, dann ist es morgen so. Und das sind vielleicht auch so abgedroschene Zitate, aber ich für mich kann sagen, so anhand meiner persönlichen Erfahrung, dass das zutrifft. So. Und dann aber wiederum auch wohlwollend mit sich selber zu sein, dass sich manche Früchte auch erst ja, in der Zukunft zeigen, dass man manchmal das noch nicht versteht. Und auch noch gar nicht weiß, welche Stärke da draus gewachsen ist. Und das zum Beispiel merke ich jetzt erst rückblickend. Und ich merke auch erst rückblickend, wie tatsächlich stressreich auch bei mir die letzten 10 Jahre gewesen sind, aus verschiedensten Gründen. Und da kommen wir vielleicht mal so ein bisschen mehr ins Konkretere, so das Thema Stressmanagement, gesunde Arbeitsgestaltung. Also ich habe für mich herausgefunden, was brauche ich, um energiegeladen zu sein, oder einfach energetisch zu sein, um eine gute Arbeit zu machen. Das fängt bei Schlaf an und geht über Ernährung und über Yoga weiter. Also ich habe da so meine Faktoren für mich rausgefunden, die ich einfach brauche, um wortwörtlich in meiner Mitte zu sein. So, wie es mir gut geht, wie ich mich wohlfühle. Und ich finde, das ist so ganz wichtig, weil es so eine Grundlage ist für alles, das, was man dann macht. Gerade wenn man viel auch mit anderen Menschen zu tun hat oder auch viel unterwegs ist. Und es macht einen eben auch stressresistent. Also so dieses klassische Dünnhäutige hat man ja vor allem dann, wenn die eigenen Batterien nicht gefüllt sind. Wenn der eigene Speicher an Selfcare vielleicht auch nicht gefüllt ist. Sowas. Also damit habe ich mich ganz intensiv auch beschäftigt. Ich habe mich ja relativ früh selbstständig gemacht und ja, bin immer noch selbstständig und es war und ist, es ist eine total spannende Reise, wo ich aber für mich eben auch gucken musste, wie gehe ich mit gewissen Stressoren um.
Wie hast du die rausgefunden? Hast du die ausprobiert oder
Die Stressoren.
beides? Also die Stressoren zum einen und aber auch die Strategien dagegen.
Also eigentlich glaube ich, wusste ich schon immer genau, was mir gut tut. Es war nur eher die Frage, warum setze ich es nicht um? Und da sind wir so beim Thema Glaubenssätze und Thema Antreiber. Und die habe ich, ich meine, klar, durch diesen engen Bezug zur Psychologie, und das war schon immer so ganz stark in meinem Leben irgendwie so drin, war ich schon immer in so einem Selbstanalysemodus auch. Ich habe dann aber schon auch Unterstützung gehabt, mit Coaches, mit Therapeuten, um das nochmal so ein bisschen genauer zu beleuchten. Was sind denn da eigentlich so Antreiber, die mich dazu treiben, Dinge zu machen, von denen ich eigentlich weiß, dass sie mir nicht gut tun? Ja, und ich journal zum Beispiel auch. Also ich schreibe mir das auf und dann denke ich so, okay, Moment mal, das hast du schon vor 5 Tagen aufgeschrieben. Kommt dir jetzt gerade total neu vor, das, was ich auch eben gesagt habe, dass ich manchmal wie so ein Goldfisch bin, der die Dinge dann wieder vergisst. Aber irgendwann, und ich bin so jemand, der braucht das so 3, 4, 5 Mal, bis er es dann gecheckt hat, das ist nicht gut, Franzi, das machst du nicht noch, du machst jetzt nicht weiter. Und dann eben auch ganz doll auf die Suche zu gehen. Und das ist auch nicht, dass ich damit fertig bin. Was brauche ich, dass es mir gut geht? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch einfach eine Selbsterfahrung, so zu gucken. Wer bin ich? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Wie grenze ich mich gut ab? Was sind meine Glaubensmuster?
Ich würde total gerne noch mal näher, wenn du möchtest, ne? Nur auf die Glaubenssätze und wie du die quasi überwunden hast. Weil ich auch erlebe, dass viele, viele, viele Leute von diesen Glaubenssätzen so bestimmt sind, dass sie gar nicht oft an sich selber herankommen. Hast du da eine gute Idee oder eine gute Herangehensweise, wie man jenseits dessen, dass man sich dessen bewusst ist, aber wie man damit arbeiten kann?
Also angenommen, also wir gehen jetzt davon aus, dass die einem bewusst sind, aber man fragt sich, wie man damit arbeiten kann. Ja, also wirklich das auch noch mal zu verschriftlichen und ganz klar diese Sätze zu haben. Das sind ja manchmal diese Stimmen im Kopf. So, ich muss oder ich darf nicht, ich soll. Ne? Also entweder auch so ganz starke Gesetze, die da gelten oder so Vorschriften, die mal aufzuschreiben und dann mal auch den Blick drauf zu machen und uns zu realisieren, wie die einen doch auch hindern und was die auf der anderen Seite vielleicht auch verhindern. Und dann ist es wichtig, denen auch ein Stück weit Tribut zu zollen und zu sagen, hey, du hast mich irgendwie bis hierhin begleitet und irgendwo hast du das bestimmt aus einem guten Sinne gemacht, also auch das Gute da wieder so sehen. Und vielleicht auch mal überlegen, was hatten die denn Gutes? Wovor haben die mich geschützt? Wo haben die mich unterstützt? Denn auch da, das wird irgendeinen positiven, eine positive Intention gehabt haben. Um dann im nächsten Schritt zu sagen, und jetzt ist es vielleicht aber auch Zeit, neue Glaubenssätze zu entwickeln. Und vielleicht kann man da auch erstmal den Schritt der Erlauber gehen. Also, ne, was erlaube ich mir denn? Also, wenn Glaubenssätze eher was verbieten, was sind denn dann vielleicht Gegensätze, die eher einen wohlwollenderen, liebevolleren, erlaubenden Charakter haben und wie so zu einem inneren Mantra werden kann. Und da greift dann natürlich auch, dass wir das neu einüben müssen. Und glücklicherweise ist unser Gehirn ja neuroplastisch. Das heißt, what wires together, fires together. Je häufiger wir was machen, denken, desto mehr verschaltet sich das in unserem Gehirn und wird zu einem neuen Pfad, der sich verknüpft, der viel schneller eingeschlagen werden kann, wenn wir dann in eine entsprechende Situation kommen. Und dann erinnert sich unser System und sagt, Momentchen, da habe ich mir was Neues einprogrammiert. Das probiere ich jetzt mal aus. Und dann auch zu beobachten, was tut sich denn? Welche positiven Veränderungen nehme ich denn wahr?
Ja, mich würde nochmal interessieren, das, was du eben sagtest, mit dem Akzeptieren oder Annehmen. Ne? Also du hast gesagt, manche Dinge, die sich dann unangenehm anfühlen oder in Stresssituationen, ja, manche Sachen muss ich dann auch einfach akzeptieren oder annehmen. Das ist immer so leicht gesagt, ne? Das dann anzunehmen. Wie machst du das für dich? Also welche Rolle spielt da vielleicht auch? Weiß nicht, Achtsamkeitstechniken oder was hast du da? Also was hilft dir, Dinge wirklich anzunehmen? Ich habe jetzt gerade so ein Bild von so einem Karussell im Kopf, ne? Also diese Gedanken, die sich dann immer weiter drehen und du willst sie einfach gerade nicht loswerden, weil dieses Gefühl in dir noch so stark ist. Also so diese Verknüpfung zwischen Gedanken und Gefühl dann so, ne? Wie gehst du da gut mit um, wenn du sagst, das muss ich dann halt auch einfach mal annehmen oder akzeptieren?
Ja, also damit meine ich vor allen Dingen auch Lebensumstände, die ich nicht beeinflussen kann. Also ich sortiere da für mich, oder die Frage ist immer, was kann ich tun? Was kann ich jetzt gerade aus meiner eigenen Kraft vielleicht irgendwie daran drehen, dass sich etwas verändert? Und wenn ich aber wiederholt gemerkt habe, dass es sich nicht ändern lässt, weil da vielleicht auch andere Menschen involviert sind und die kann ich ja in dem Sinne erstmal nicht ändern. Ich kann meine Haltung oder meine Sichtweise ändern. Ich kann auch ändern, wie ich mich verhalte, aber per se kann ich einen Menschen nicht ändern. Dann gehe ich in die Akzeptanz. Heißt aber auch, dass ich einfach sortiere und dann re relativ schnell gucke, und was kann ich tun? Und da bin ich, glaube ich, schon eine Person, die sehr aktiv ist und die dann vielleicht auch eher auf der anderen Seite gucken muss, dass sie nicht zu aktiv und rödelig wird, weil auch da ist dann vielleicht einfach der Punkt ist, den würde ich dann nicht unbedingt Akzeptanz nennen, aber die dann einfach, der dann einfach mal heißt, und gerade lasse ich es mal gut sein. Ich kann da morgen drauf gucken und auch so ein Gedankenkarussell. Ich habe dann mal irgendwann wirklich, das klingt vielleicht jetzt auch so einfach, ist es nicht, aber mir wirklich wie so ein Ausknopf für gewisse Themen installiert. Zum Beispiel fiel es mir super, super schwer, am Wochenende gedanklich abzuschalten. Und ich habe dann auch versucht, irgendwie freitags so ein bisschen wortwörtlich ins Wochenende reinzukommen und habe gesagt, so, und es ist jetzt aus. Du darfst gerne Freitagabend, Sonntagabend darfst du wieder langsam hochfahren. Das ist okay. Aber der Samstag ist jetzt erstmal aus und der Sonntagmorgen auch noch. Und dann habe ich mir das quasi so selber erlaubt, wann ich daran denken darf und wann ich daran nicht denken darf. Und das hat für mich funktioniert. Das mag für andere Leute anders sein. Ich glaube, das ist ganz individuell. Und Achtsamkeit, also ich mache schon relativ lange Yoga. Und genieße es in jeder angeleiteten Yogastunde, also entweder ich mache es alleine oder ich gehe ins Studio und ich genieße es in jeder angeleiteten Yogastunde, wenn es super anstrengend ist und zwickt und zwackt und die Lehrerin dann sagt, und jetzt nimm einfach mal wahr, was ist und gehe genüsslich in diese Dehnung rein und man denkt sich so mit Genuss, ist jetzt hier gerade gar nichts, aber dieser Gedanke gefällt mir sehr gut. Find comfort in discomfort. So. Und Das trage ich dann irgendwie so weiter, auch in den Diskomfort in meinem Leben, der mir dann ab und an begegnet.
Es hört sich so an, als wenn du dann quasi so forschend dir selber gegenüber unterwegs bist, oder?
Ja, bin ein Forscher im eigenen Namen, könnte man schon so sagen, ja. Ja. Ja, und Achtsamkeit in dem Sinne, zu sagen, ich beobachte mich mal auch, ne? Es ist ja ohne Wertung das zu tun. Und das tut irgendwie gut. So, weil Wertung, wir werten uns ja selber kontinuierlich ab und wir kriegen auch viel Wertung vom Außen. Oder denken, wir kriegen die Wertung vom Außen. Und da vielleicht einfach mal zu sagen, so, und jetzt sind 60 Minuten ohne Wertung, das ist total wohltuend. Und vielleicht kann man davon auch noch was in seinen Alltag mitnehmen, dass man dann selber liebevoller zu sich ist.
Das ist die hohe Kunst, glaube ich.
Ja, das ist eine Praxis. Deswegen, es heißt ja Yoga-Praxis und das bedeutet, ich muss damit nicht fertig sein. Und zum Beispiel, das war auch so, ich bin so super ungeduldig mit meiner Entwicklung gewesen. Und dann irgendwann mal zu sagen, nein, die Zeit ist mein Freund. Wenn du den siehst, umarmst du den. Du findest gut, dass der da ist. Also einfach auch wirklich, wie ist meine Perspektive diesen Stressoren gegenüber?
Ich habe das tatsächlich mal gemacht, dass ich diesen Stressor quasi gemerkt habe und dann gesagt habe, so, und jetzt probierst du mal aus, wie es besser wird, und habe verschiedene Varianten ausprobiert, wie es sich besser anfühlte. Also es war in dem Fall in so einer Menge von Menschen alleine zu sein und alleine irgendwo zu sitzen. Und dann habe ich quasi ausprobiert, aber jetzt erstmal physisch an Körperhaltung, ob sich das dann irgendwie besser anfühlt. Das hat mir total geholfen, also mit mir selber da quasi so ein forschendes Erlebnis draus zu machen.
Ja, unbedingt, weil dann hast du ja die direkte Rückkopplung zu deinem Erleben, ne? Also Worte und Körperhaltung wirken sich auf Gefühle aus und andersrum. Es hängt ja alles zusammen. Tim, das hattest du eben auch schon mal so schön in Zusammenhang gesetzt, ja.
Ich finde, wir haben einen ganz guten Bogen gedreht, so vom, ich sag mal, Teamgefühl, Teamdynamiken, Gruppendynamiken bis hin zum Individuum und wie gehe ich mit mir und meinen eigenen Antreibern und Glaubenssätzen um. Und so als große Überschrift über das Ganze hätte ich schon fast jetzt das Thema Selbstreflexion gesetzt. So, ne? Also da am Ende läuft es immer wieder darauf aus. Ne? Also wie gut verstehe ich das, was in mir selber so alles abläuft und funktioniert, um dann zu verstehen, wie wirke ich eigentlich im System und wie wirkt das System auf mich.
Ja, das gefällt mir gut, was du da sagst. Ich glaube, das fasst auch gut zusammen, wie einerseits Teamwork funktionieren kann. Teamwork funktioniert ja nicht nur im Sinne von, wir arbeiten alle gut zusammen. Das heißt auch vielleicht, ich arbeite mit mir selber gut zusammen, gerade als Führungskraft. So. Und gleichzeitig liegt da, glaube ich, auch in der Selbstreflexion, ich bin ein Riesenfan davon, ein großer Schlüssel, also ja, sich selbst zu verstehen und dann einfach auch die Arbeitswelt für sich so zu gestalten, in der man gut wirken kann. Und dann das nicht nur für sich und aus egoistischen Gründen zu machen, sondern dann wiederum einen positiven Effekt für die Umwelt zu haben. Und da schließt sich der Kreis. Also das eine geht mit dem anderen ja nicht.
Ja, also das Teamwork würde ich jetzt auch sagen, oder würde ich jetzt mitnehmen aus unserem Gespräch, ist auf jeden Fall die Basis ist, dass man mit sich selber auch gut umgeht, beziehungsweise sich reflektiert und kann dann eben auch ein gutes Team bilden und auch ein gutes Teamwork garantieren.
Ja, ich muss ja wissen, ne? Was sind da meine Antreiber? Wo muss ich vielleicht ein bisschen sensibler hingucken, um das dann eben auch nicht auf andere Leute zu projizieren? Ich muss ja wissen, was ist mein, was ist dein, was ist unseres?
Und was ich total spannend finde, ist, dass diese Erkenntnisse, das sind ja relativ alte Erkenntnisse, und wir haben ja immer noch in vielen Branchen so dieses, dass diese emotionalen Dinge, die sind eher nachgelagert oder die gehören hier eigentlich nicht hin. Ich finde das dann immer total spannend, wenn wir mit Gesprächen in dem Podcast oder auch ja, in unserem eigenen Erleben ganz oft merken, nee, genau da ist ja jetzt der Hase im Pfeffer.
Also davon bin ich auch total überzeugt.
Franzi, für was bist du heute dankbar?
Oh, gerade bin ich über den Raum hier mit euch dankbar. Ich meine, wir kennen uns ja persönlich nicht und trotzdem glaube ich, dass wir mit ähnlichen Intentionen in der Berufswelt unterwegs sind. Und gut, das habe ich durch euren Podcast schon vorher so ein bisschen in der Ahnung gehabt, aber ihr habt das genauso auch gelebt und dieses Gespräch, was entstanden ist und die Nähe auch ein Stück weit, was wir hier ausgetauscht haben und was wir gesprochen haben und dass ich den Raum haben darf, über die Luftfahrt da zu erzählen, dafür bin ich jetzt sehr dankbar. Das war sehr schön.
Danke.
Tim, für was bist du heute dankbar?
Ja, ich bin dankbar dafür, zum einen, dass ich dich kennenlernen durfte, Franzi. Also das ist immer wieder spannend, wie aus so einfach zwei, drei LinkedIn hin und her Schreibereien plötzlich sowas entstehen kann. Also da bin ich total dankbar für. Und über die ganzen Einblicke, die du geteilt hast, ne? Also Luftfahrt ist für mich so ein Bereich, da habe ich noch nie Erfahrung sammeln dürfen. Und ich war mega gespannt drüber, wie das so alles funktioniert in solchen Extremsituationen, weil ich ja die Luftfahrt nur als Reisegast bisher erleben durfte. Und jetzt so also ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu dürfen und zu verstehen, was da alles so an Vorbereitung läuft und wie das auch übertragbar ist in andere Branchen, dafür bin ich sehr dankbar, dass du das mit uns geteilt hast. Suse, wofür bist du heute dankbar?
Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Franzi, ich bin total dankbar für dich. Also ich finde, mir gibst du total viel Energie. Vielen, vielen Dank dafür. Und die Dinge, die du geteilt hast, fand ich auch total spannend. Und ich bin auch wieder ganz inspiriert. Ich hätte so gerade die Vision mit mir selber, dass ich total gerne mal so in so Ausbildungen von verschiedenen Branchen total gerne gehen würde und überall so da gerne das Beste rauspicken und quasi kombinieren wollen würde. Weil ich glaube tatsächlich, dass viele Branchen total gutes Wissen haben und wenn die das teilen würden, dann hätten wir echt ein wirklich gutes Weiterkommen in vielen Dingen und auch ein sehr schnelles Weiterkommen. Am liebsten würde ich total gerne mal in verschiedenste Branchen in so Ausbildungen reinschnuppern und das aufsaugen und mitnehmen. Und danke natürlich für deine Insights und für deine Erfahrung und dass du die geteilt hast. Und ja, vielen Dank für deine Energie und ich freue mich total. Danke.
Ja, ich danke euch für die Einladung und für diese Anteilnahme an dem Thema. Das ist total schön. Danke.
Beim nächsten Mal haben wir Christina Mukuru zu Gast und sprechen mit ihr über das Thema Perfektionismus. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.